Ja, in den nächsten 2 Stunden besprechen wir die andere Seite der Innen-Außen-Differenzierung. Erinnern sich, wir unterscheiden zwischen Innen und Außen und 2 Stabilisierungsproblemen sozialer Systeme. Die Aufrechterhaltung der Außengrenze und die Aufrechterhaltung der Innengrenze. Vereinfacht können Sie das so sich klar machen. Das Aufrechterhalten der Außengrenze besagt, dass niemand rein kann. Das Aufrechterhalten der Innengrenze besagt, dass niemand raus kann. Sie finden dann in der, und das gilt jetzt erstmal nur auf der allgemeinen Ebene, das muss dann spezifiziert werden und respezifiziert werden. Die Überlegung ist nicht ganz neu, weil in der klassischen Systemtheorie, und Klassiker heißt ja immer abgeschlossen, ne? Wenn Sie Klassiker sind, sind Sie tot, stehen Sie im Bücherschrank, aber Sie werden nicht mehr gelesen. Bei Talcott Parsons davon ausgegangen wird, dass jedes soziale System seine Innen-Außengrenzen aufrecht zu erhalten hat. Er exemplifiziert das. Parsons ist sehr stark von der Biologie motiviert, ja, und hat auch in den 50er Jahren einen Anschluss wieder an die New Genetics gesucht und hatte auch ja Kooperationspartner mit Biologen als Kooperationspartner gehabt. Es gibt da einschließlich Aussagen und Studien dazu. Das Problem besteht also darin, auf der allgemeinen Ebene, wie dichten sich soziale Systeme nach innen und außen gegenüber äußeren Negationen ab. Der zweite Punkt ist, wie binden Sie die Negation nach innen? Ich unterscheide für die Innenstabilisierung 3 Gesichtspunkte. Erstens, der Negationsspielraum sozialer Systeme. Das Immunsystem und Konflikt. Zweitens, das Autoritätssystem. Drittens, die kollektiven Identitäten. Diese 3 Bestandteile stellen die Innen-Außen-Differenzierung von innen aus gesehen sicher. Und dabei kommt alles darauf an, wie Sie das analysieren. Ich bin in den letzten Semestern gelegentlich darauf eingegangen. Auch wir haben es auch als Referatsthema gelegentlich mal bearbeitet. Es gibt in dem Band Theorien sozialer Systeme von Luhmann, Grundriss einer allgemeinen Theorie. Einige sprechen es als sein Hauptwerk an. Man muss halt ein bisschen mehr kennen als nur ein Buch, würde ich dazu sagen. Und dann kann man sich fragen, wie ist der allgemeine Ansatz? Ein Kapitel Immunsystem, Immunologie und Konflikt. Die meisten Kritiker sagen, hier wird metaphorisch geredet. Ein Immunsystem, was wir aus der Biologie kennen, können wir nicht auf Bewusstseins- und soziale Systeme übertragen. weil soziale Systeme kein Organismus sind. Punkt. Damit ist das Stoppschild aufgestellt. Es ist sich aber zu fragen, warum spricht der Luhmann von einem Immunsystem? Er hat nämlich eine ganz bestimmte Zielrichtung, nämlich er beansprucht die soziologische Konflikttheorie neu zu fassen oder zu reinterpretieren. Anlaufstation ist für Soziologen da vor allem Koser. Wir müssen jetzt nicht die theoriegeschichtlichen Zusammenhänge sehr vertiefen. Da wird unterschieden, sagen wir es mal ein bisschen vereinfacht, etwas in einer Mickey-Maus-Version, gute und schlechte Konflikte. Ja. Dagegen wendet es sich der Ansatz und er sagt, die Immunreaktion, die ohne Kognition eintreten, schützen soziale Systeme vor ihrer Zerstörung. Der Indikator dafür ist der Konflikt. Aus der Beobachtungsperspektive heißt das Protest. Und Sie können in der modernen Gesellschaft gegen alles protestieren. Ja. Ist ein Indikator für eine Problemlage. Die Frage ist dann natürlich immer, wie groß ist der Negationsspielraum von sozialen Systemen? Also, das Immunereignis wird so begründet, dass er sagt, ja, ich nehme das wörtlich. Warum? Weil soziale Systeme geschlossene Systeme sind. Als selbstreferenzielle Systeme können sich als Sinnsysteme bitte, können sich soziale Systeme, ähnlich wie das Bewusstseinssystem, nur mit ihren eigenen Elementen, nach Luhmann sind das Kommunikationen, reproduzieren. Und jede Kommunikation enthält immer, er zitiert da, soweit ich erinnere, auch dieses ein Gleiszitat, einen potenziellen Widerspruch. Also ich kann, Sie haben in Kommunikation immer, sagen wir mal, zwei Optionen. Sie können das Kommunikationsgebot annehmen, Sie können es hinnehmen und Sie können widersprechen, Sie können es negieren. Unabhängig, welche Motive Sie haben. Also es geht jetzt nicht um eine handlungs- oder kommunikationstheoretische Überlegung derart, dass jetzt die Motive eingeführt werden oder die Gründe eingeführt werden, ja, oder irgendwelche empirischen Bedingungen eingeführt werden. Das ist erstmal alles ganz uninteressant. Das ist zwar sehr wichtig, aber auf dieser Betrachtungsweise erst einmal uninteressant. Der Punkt ist nur der, dass eine Selbstbeobachtung sozialer Systeme durch Negationen herbeigeführt wird. Sie protestieren, ja, gegen irgendetwas. Studenten protestieren gegen Studiengebühren. Angestellte protestieren, Gewerkschaften organisieren einen Streik für einen neuen Tarifvertrag und so weiter und so weiter. Es ist jetzt also nicht der Punkt, wer protestiert, sondern es geht nur darum, dass diese Option besteht. Ja, dass, und dass es ein funktionales Erfordernis ist, dass sich soziale Systeme über diese Konflikte selbst wahrnehmen, als Indikator für eine systemische Problemlage. So wäre das einmal selbst auf der allgemeinen Ebene können Sie natürlich eins erkennen daran. Ich lade Sie zum Kaffee ein. Sag jetzt zu Ihnen, wollen Sie mit mir am nächsten Stunde, wollen Sie mit mir Kaffee trinken gehen? Sie sagen, ja, ich komme mit, habe auch Lust. Okay, Herr Kollege Meier kommt auch mit. Ja, vielleicht kommen Sie noch mit. Ja, gehen wir Kaffee trinken. Eine problemlose Situation. In dem Moment, wo Sie sagen, nein, aus welchen Motiven auch immer, lassen wir Motive mal zur Seite, wird ein Ereignis in einem Kommunikationssystem unter uns eingeführt, was die Beobachtungsintensität situativ erhöht. Alle bekommen mit, hören, sehen, aha, hier ist widersprochen worden, warum, wieso, machen sich ihre Gedanken, können natürlich völlig falsche Schlüsse ziehen. Auch die Motive derer, die jetzt also dieses Ereignis beobachten, sind erst einmal nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass dieses Negativereignis in der Systemgeschichte gespeichert wird. Das heißt, das Negativereignis wird von uns nicht so schnell vergessen. Daran ist interessant, dass wenn wir es kommunikationstheoretisch betrachten, dieses Negativereignis für alle Teilnehmer an der Interaktion immer eine Orientierung ist. Was ist erwünscht, was ist nicht erwünscht, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich nicht gehen, wie sind die Verhaltensweise. Erstmal nur in diesem sehr einfachen Beobachtungsausschnitt. Nicht mal in der Reflexion auf die Motive. Die Motive können ja ganz unterschiedlich sein. Sie können natürlich dann auch die Motive beschreiben. Aber das wäre dann erst einmal aus dieser Sicht der Ereignisse ein sekundäres Problem. Also, Negationen sind immer oder lösen Beobachtungsintensitäten aus. Und daraus folgert Luhmann, dass diese Negativereignisse ohne einen Umweltkontakt und ohne Kognition operieren, sondern systeminterne Ereignisse sind. Sie operieren ohne Kognition. Da müssten wir uns verständigen darüber, was wir unter Kognition verstehen, klammern das mal ein, der Einfachheit halber, sondern gehen mehr volkspsychologisch vor, dass wir sagen, also es erfordert keine Überlegung, keine intellektuelle Bearbeitung des Problems im weitesten Sinne. Und das Ereignis hat selbst systemgeschichtlich von denen, die das beobachten, irgendwie verarbeitet zu werden. Also es übernimmt eine, sagen wir es mal so allgemein, eine Warnfunktion, es kann auch eine positive Funktion natürlich haben. Aber im Falle der Negation ist es natürlich negativ. Ja. Der Aufmerksamkeitswert wird ja über Negationen vor allem erreicht. Weniger über Affirmationen, sondern über Negationen erreicht. Man kann daraus eine weitgehende Folgerung ziehen. Wenn Sie das in einer gesellschaftstheoretischen Perspektive betrachten, ich stimme da auch mit vielen Kollegen nicht überein, was Sie diesbezüglich dazu sagen, aber das ist deren Problem. Dass das Gesellschaftssystem und die gesellschaftliche Kommunikation nicht steuerbar und nicht integrierbar ist. In einer vereinfachten Betrachtung. Es können an jeder Stelle eines Kommunikationssystems Negationen auftreten, die Sie auch gar nicht kennen. Das heißt, die gesellschaftliche Kommunikation, an der wir teilhaben, ist uns ja auch nicht durchsichtig und sind immer nur Teilsysteme durchsichtig oder kleine Sozialsysteme durchsichtig oder unsere Bezugsgruppen durchsichtig. Und die Undurchsichtigkeit, die fängt ja schon an, wenn wir aus der Vorlesung rausgehen. Gleichzeitig gibt es natürlich immer, sagen wir mal, eine Sinnregulierung, ich spreche mal ganz konventionell, eine Sinnregulierung derart in einem Kommunikationssystem, dass sie bestimmte Existenzvoraussetzungen machen. Also sie machen in der Kommunikation erst einmal in unserer Kommunikation die Existenzvoraussetzung, dass ich kein Roboter bin. Und ich mache auch die Existenzvoraussetzung, dass sie kein Roboter sind. Könnten ja vielleicht, also lass, ja gut, also wenn sie Maschinen wären, gut, dann können wir uns fragen, ja, wie würden wir da unsere Kommunikation gestalten? Aber das ist ein fiktives, auf dem Iststand ein fiktives Problem. Die Überlegung, die man daran anstellen kann, ist die, dass in allen sozialen Systemen, man nennt das liminale Situationen, zu bewältigen sind und teilweise institutionalisiert sind. Das einfachste Beispiel für Sie ist die liminale Situation einer Prüfung, eines Studienabschluss. Können Sie bestehen und können Sie durchfallen. Das heißt, in der Prüfungssituation bewegen Sie sich in einem quasi Ausnahmezustand. Das ist mal unabhängig, wie die Prüfung manipuliert wird, kann ja auch manipuliert werden, der offen lässt, bestehe ich die Prüfung oder bestehe ich die Prüfung nicht. Liminale Situationen werden auch durch Takt und Höflichkeit kompensiert oder durch Achtungszuweise in sozialen System unterschiedlichen Zuschnitts, sowohl von Gruppen als auch von Organisationen gesteuert. Die Gruppen können unterschiedliche oder können auch eine religiöse Gruppe sein. Ja. Also die kollektive Identität, die Sie als Mitglied einer religiösen Gruppe haben, kompensiert sozusagen die Unsicherheit, die Sie in der Außenkommunikation mit anderen haben können. Das gilt eigentlich für alle Religionsgemeinschaften. Das gilt auch für den Markt der Erlösungslehren. Also die großen Religionen zerfallen ja letztlich. Da müssen wir uns mal nichts vormachen. Sondern an die Stelle der großen Religion ist ja eigentlich was anderes mittlerweile getreten, nämlich ein Markt von Erlösungslehren. also Okkultismus, ja, alles Mögliche, bis zu radikalen Gruppen. Also sie haben ja ein Riesenangebot. Ja. Der Zugang wird natürlich durch die, ist nicht neu, also den hatten sie auch schon vor der digitalen Zeit, ja. Aber wird natürlich durch die Verbreiterung eines schnellen Zugangs vergrößert. Es geht darum, es werden durch die Achtungszuweise in einer Gruppe, ob das Punker sind, ob das eine religiöse Gruppe ist, auch eine auch innerhalb der verwandtschaftlichen des Verwandtschaftssystems werden liminale Situationen kompensiert. Sie gehören nämlich a priori dazu. Was das dann immer alles an Anforderungen an die Mitgliedschaft im Einzelnen heißt. Also dieser Punkt ist aus meiner Sicht wichtig, weil Sie daran erkennen, dass es Kompensationen für diese Unzulänglichkeit sozialer Systeme gibt. Und diese Kompensationen sind, legen es nahe, dass aufgrund der Negationsspielräume die gesellschaftliche Kommunikation als Ganze nicht zu steuern ist. Es gab in der deutschen Soziologie zwei Steuerungsdebatten. Die eine war Anfang der 70er Jahre im Zusammenhang der Situation der sozialliberalen Koalition. Die andere war Ende der 80er Jahre im Zuge dieser Staatssituation zur europäischen Einigung gewesen. Die Ergebnisse, gut, kann man geteilter Meinung sein. Sie sind zumindest, es gab 1990 nochmal einen Soziologentag, ich glaube, der war auch in Frankfurt, über Modernisierung. Luhmann lebte da, glaube ich, noch. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht, wo ich mich da zu der Zeit rumgetrieben habe. Keine Ahnung, ob ich da war oder nicht da war, kann ich jetzt im Moment nicht mehr erinnern. Es tut mir leid. Ja. Aber die Ergebnisse wurden eigentlich nur individuell von einzelnen Soziologen gezogen. Und eine Konsequenz war eine Hinwendung zu der Analyse kollektiver Identitäten. Also auch der Herr Konrad in Tübingen, der auch für uns mal was geschrieben hat, das Ethnische und das Staatliche, ist auch ein guter, bekannter Freund, weiß ich nicht, von dem Karl Otto Hontrich in diese Richtung gegangen. Es gab noch einige mehr. Mittlerweile hat sich die Situation empirisch aus den Ihnen bekannten Gründen etwas verändert. Soziologische Antworten darauf gibt es nicht so viele. Aber auf dieser Ebene der Konkretion diskutiere ich hier das Problem nicht. Konsequenzen aus diesem Negationsspielraum, also ich spreche von Negationsspielraum, um den Begriff des Potenzials zu vermeiden. Luhmann spricht von einem Potenzial. Auch andere soziologische Theoretiker sprechen in bestimmten Sachen von einem Potenzial. Ich behaupte nicht, dass das sinnlos ist. Aber ich möchte es mir nicht unnötig schwer machen, sondern verkleinere das, also begrifflich, ja, und spreche von einem Negationsspielraum. Der Negationsspielraum, der durch die System-Umwelt-Beziehung herbeigeführt wird und der durch die Immunologie systemintern reproduziert wird. Das ist der erste Punkt der Innenstabilisierung. Die Restabilisierung der Außendifferenzierung durch die Innendifferenzierung durch Negationen. Das können Sie dann mitgliedschaftstheoretisch reinterpretieren. Es ist immer so, Sie können als Wissenschaftler, auch als Soziologe, auch im Schriftlichen, sich nicht immer stark schützen gegen Fehlinterpretationen. Ich habe deshalb diese Terminologie in vielen Schriften, wo ich mich oder Artikel und oder Teilen dazu äußere, auch vermieden. Ich führe sie aber in neueren Publikationen teilweise wieder mit. Und ich habe sie vermieden, um mich vor, ja, um die Seitenflanken einzuschließen, ja, um mich vor Angriffen zu schützen. Sie brauchen als Wissenschaftler, als Student immer eine Strategie, wie schützen Sie sich gegenüber unberechtigten Angriffen. Ganz gleichgültig, wer das ist. In einer Situation, wo Sie Ihre Argumente, und das heißt vor allem in einfachen Interaktionssystemen, immer nur bruchstückweise kommunizieren können. Auch wenn Sie schriftlich vorlegen. Das heißt, Sie sind auch immer etwas konfrontiert dem Statuskampf Wissenschaftler. Und der Statuskampf ist ja selbst ein Immunereignis, ist ja selbst eine Negation. Die Beobachtungsintensität im System erhöht, die aber unterschiedliche Konsequenzen haben kann. Muss nicht konstruktiv sein, kann auch destruktiv sein. Damit komme ich mit diesem Punkt vorläufig zu einem Ende für diese Stunde, nämlich, dass die Negativstabilisierung und die Negativstabilisierung verlängert sich in eine negative Integration der Mitglieder sozialer Systeme. Negative Integration heißt Konkurrenzintegration. Das heißt Konkurrenz auf dem Markt. Ob das der wirtschaftliche Markt ist, ob das der Wissenschaftsmarkt ist, ob das der politische Markt ist. Da kann ich negativ integriert sein durch meine Interessensverfolgung. Konkurrierende Unternehmen, konkurrierende Wissenschaftler, konkurrierende politische Parteien sind in der Konkurrenzsituation negativ integriert. Vermutlich stark. Ja. Weil sie in einer Konfliktsituation kommunizieren und handeln. Oder handeln und kommunizieren können sie vom Prinzip her auch sagen. Kommt nur darauf an, was für einen Handlungsbegriff Sie haben. Ich möchte zum Schluss noch, wie versprochen, auf dieses Problem eingehen. Camus, auf was mich der junge Mann angesprochen hat. Man kann es nicht oft genug sagen und auch nicht mehr hören eigentlich. Die Philosophien von Sartre und Albert Camus haben nichts miteinander zu tun. Also der Existenz, man handelt das oft unter dem Titel Existenzialismus ab, aber das ist als Klassifikationsausdruck problematisch, weil zum Beispiel Camus und Sartre unterschiedliche Positionen, grundsätzlich unterschiedliche Positionen haben. Worin besteht der Unterschied? Kann man ganz kurz sagen. Für Sartre sind wir zur Freiheit verurteilt. Das ist eine existenzielle Situation. Auch dann, wenn wir scheitern. Das realisiert sich nur in bestimmten Situationen. Deshalb also dieses Buch über Situationen, da beschreibt der Jatz alles Mögliche. Ja. Aber die Entscheidung ist immer ein fortlaufender Entwurf, der zu keiner Harmonie zwischen pour soi, en soi und Valeur führt. Also pour soi ist das für sich, ja, en soi das Sein an sich, Valeur ist die Synthese zwischen beiden, der Wert. Ja, ist mehr so eine kantische regulative Idee. In diesem Entwurf scheitere ich immer. Aber ich kann nicht anders, als mich zu entwerfen, weil das zu meiner Condition humaine gehört. Das ist interessant auch für die politische. Letztlich, der Sartre hat in Fortsetzung seiner Werkgeschichte, wir haben ein Projekt über den frühen Sartre durchgeführt, finden Sie auf meiner Homepage, auch bei Academia. Der späte Sartre dann so vorgegangen ist, dass er sagt, ja, es gibt so eine existenzialistische Ideologie. Das heißt, nach seiner Wende zum Marxismus, den kann man ab 45 so datieren, mit dem er, als er die Le Temps Moderne gegründet hat, nimmt er schrittweise, obwohl es gibt immer einen gewissen harten Kern, ja, von seiner Frühphilosophie auch Abschied. Aber er hat eine sehr interessante Frühphilosophie. Und was ist der Unterschied zu Camus? Der Unterschied zu Camus können sich an einem folgenden Beispiel klar machen. Sie dürfen L'Étranger, der Fremde, nicht als einen Kriminalroman lesen, sondern als eine Kritik am Kartesianismus. Dazu muss man wissen, dass für Sartre war der philosophische Kontext Husserl, Heidegger, Hegel. Eine bestimmte Interpretation über Koschew. Hat die Vorlesung von Koschew gehört, 37 oder so. Für Camus ist der philosophische Hintergrund ein ganz anderer. Nämlich, er hat über Plotin gearbeitet. Und sie sagen, ja, was ist daran interessant? Und wie lässt sich deshalb die Differenz begründen? Camus geht davon aus, dass wir in eine Umwelt eingebettet sind. Deshalb auch dieser mediterrane Stil oder diese mediterrane Orientierung. Der Fremde ist eigentlich ein Kartesianer, der systematisch von seiner Umwelt getrennt ist. Und wodurch wird die ganze Philosophie, das ganze Problem, haben Sie in dem ersten Satz von L'Étranger. Maman est morte. Die Mutter ist gestorben. Der Tod der Mutter ist somit seine Trennung von seiner symbiotischen Umwelt, die er nicht mehr einholen kann. Warum ist der L'Étranger ein Kartesianer? Er ist ein Kartesianer, weil er, vereinfacht gesagt, von einem absoluten Zweifel ausgeht. Und dann versucht, über den Zweifel einen Umweltbezug herzustellen. Und in L'Étranger scheitert das. Und es erscheitert dadurch, dass er jemanden ohne ein Motiv tötet. Das kostet ihm zwar das Leben, aber seine Hinrichtung, sein Tod, ist eine Versöhnung eigentlich mit seinem Ursprung. Zum Schluss erinnert er sich an seine Mutter wieder. Das heißt, an diese Art symbiotischer Beziehung und Einbettung in seine Umwelt. Also daran können Sie sich das nur in ein paar Worten und auch die anderen Romane von Camus, die Pest, diese Philosophie spielt immer bei ihm eine Rolle. Ja, vielleicht am wenigsten in dem Roman Der Fall, obwohl man, der hat eine gewisse eigene Problematik, lassen wir mal zur Seite. Und das ist der Unterschied dazu. Und wenn Sie das verwechseln und das alles nur als Existenz, Sie können auch nicht Sartres Existenzialismus ist auch keine Existenzialontologie im Sinne Heideggers in Sein und Zeit. Ja, auch nicht im Sinne der Jasperschen. Also die Existenzphilosophien sind sehr verschieden. Sie haben allerdings vielleicht einen Kern, eine Gemeinsamkeit, nämlich die Negation der Metaphysik. Bei Sartre als ein konkreter Subjektbegriff, der sich entwirft, im Scheitern, im Entwerfen immer auch wieder scheitert. Bei Camus in dieser Symbiose zur Umwelt. Gut, bei Heidegger, ja gut, als ein Seinsgeschehen, was sich lichtet, ja, das muss ich uns zeigen und das haben wir entweder oder wir sind dem Uneigentlichen verfallen. Brauchen wir nicht weiter zu vertiefen. Ja, in diesem Sinne, das wollte ich ganz gerne noch in Bezug auf das Problem des Kommilitonen kommunizieren. L'Étranger ist, glaube ich, in den 60er Jahren auch verfilmt worden. Kennt den Film auch. Der ist eigentlich nicht schlecht. Also ist nicht ganz schlecht. Also wenn ihr den mal seht im Fernsehen, L'Étranger, ja, also ich habe den in den letzten 30 Jahren nicht mehr irgendwo im Fernsehen gesehen, kann man sich den mal angucken. Ja? Nur der Schluss ist vielleicht ein bisschen zu kosmologisch überhöht, ja? Weil da der L'Étranger aus seiner Gefängniszelle, und jetzt sehen Sie das im Bild und lesen es nicht nur, so auf den Himmel, auf den mediterranen Himmel sieht, der ist ja anders als bei uns. Ja? Ist ja nicht zufällig, dass der Monotheismus in der Wüste erfunden wurde. Ja. Selbst wenn Sie schon in Italien sind, teilen, sehen Sie einen anderen, den Himmel mehr als Gewölb. Sieht man hier nicht, wir sehen kein Gewölb. Ja, also vom Erleben her, also physikalisch gibt es ja nichts zu diskutieren. Es geht jetzt also, wie wir das wahrnehmungsmäßig erleben. Ja, also das kann man sich ansehen und es halt eben nicht als eine Kriminalgeschichte lesen, ja, sondern als eine Geschichte, auch nicht jetzt, ob es alternative Interpretationen von Descartes gibt, ist jetzt auch nicht das Problem. Also aus der Sicht von vieler Philosophen, auch von Camus, ist das die Trennung und dann also die Resolution des Wissens, das heißt Übereinstimmung zwischen Intellekt und Gegenständen, muss hergestellt werden, und da bemüht dann Descartes ja auch einen Gottesbeweis, einen ontologischen Gottesbeweis. Das war alles nicht so wichtig. Wichtig ist diese Grundhaltung der Negation. Ja, das heißt, der Schnitz, das, und zwar real, des symbiotischen, der symbiotischen, realen Trennung, die existenziell intellektualisiert ist, in dem L'étranger, als jemand, der letztlich keine soziale Beziehung hat. Keine symbiotische, hat eine Geliebte, ja, er hat auch Sexualität, spielt aber alles keine Rolle. Ja, nächste Stunde fahre ich, das wollte ich nur einmal so, ist immer ganz gut, wenn man auch von dem Hochschullehrer einmal so ein bisschen bildungsmäßig was zu hören bekommt, das erweitert bis in den Horizont. Ich werde dann nächste Stunde versuchen, das Ihnen zu skizzieren, den Grundgedanke. Ja, können es dann am Text in die Tiefe studieren. Den Grundgedanke, der mich dann führt zu diesem Problem kollektiver Identitäten und welche Funktion sie in der Kommunikation im sozialen System haben. Und die Funktion wird nicht negiert, wenn sie sich verallgemeinern. Es gibt ja abstrakte kollektive Identitäten. Die nicht primordial kodiert sind. Obwohl der Nationalstaat war ja primordial kodiert. Also Vaterland, haben nicht Mutterland gesagt, nicht Bruderland, sondern Vaterland gesagt. Eine primordiale Kodierung des Nationalstaates. Und auch wenn die abstrahiert werden, ja, wir Frankfurter oder wir von der Goethe-Universität, dann müssen die nicht stark sie in die subjektiv binden. Aber sie sind in der Kommunikation, wenn sie zum Beispiel sagen, ich komme von der Goethe-Universität, auch eine Markierung, mit der sie eine bestimmte Statusfunktion für die Kommunikation gegenüber dem anderen einführen. Wie relevant oder nicht relevant die im Fortgang ist, ist nicht so wichtig. Ja, in diesem Sinne möchte ich Ihnen wünschen, dass wir alle nicht das Schicksal von L'étranger haben. Kommen Sie mir gut nach Hause.